Vor ein paar Minuten haben wir das Lied In Christ Alone gesungen. In Christus ist mein ganzer Halt. Ich finde das Lied unglaublich schön. Es hat einen inhaltsschweren Text, der das ganze Evangelium erzählt. Es geht dann um die Geburt Jesu, dann um den Tod Jesu und am Ende auch um die Auferstehung Jesu. Und musikalisch ist das Lied, obwohl es modern ist, also erst ein paar Jahre alt, aufgemacht wie eine alte Hymne. Und es zählt aktuell zu den weltweit beliebtesten Liedern in den christlichen Gemeinden. Manche bezeichnen es sogar schon als das Amazing Grace des 21. Jahrhunderts. 2013 wollte die Presbyterianische Kirche in den USA das Lied in ihr Liederbuch aufnehmen. Es gefiel ihnen sehr gut, aber eine Zeile wollten sie ändern. Eine Zeile störte sie an diesem Lied. Im englischen Original heißt es, "Till on the cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied." Also an dem Kreuz, an dem Jesus starb, wurde Gottes Zorn befriedigt. Und daraus sollte dann werden, "Till on the cross as Jesus died, the love of God was magnified." Also an dem Kreuz, an dem Jesus starb, wurde Gottes Liebe sichtbar. Habt ihr es gemerkt? Der Zorn Gottes sollte raus. Und die Liebe Gottes sollte rein. Die Komponisten lehnten diese Änderung glücklicherweise ab, woraufhin das Lied nicht in das Liederbuch aufgenommen wurde und sogar in der Presbyterianischen Kirche verboten wurde. Mit folgender Begründung, Zitat, die Sicht, dass es beim Kreuz in erster Linie um Gottes Bedürfnis geht, seine Wut zu besänftigen, hat negative Auswirkungen auf die Eignung der Hymne, den Glauben der künftigen Generationen zu formen. Diese Diskussion zeigt, wir haben ein Problem mit Gottes Zorn. Sogar Christen wollen nicht mehr über Gottes Zorn sprechen. Gott ist liebevoll, Gott ist gnädig, Gott ist freundlich, Gott ist gütig, aber doch nicht zornig, oder? Aber die Frage ist nicht, wie wir Menschen Gott gerne hätten, sondern wie Gott sich selbst offenbart in seinem Wort. Und die Bibel zeigt uns tatsächlich einen zornigen Gott. Und das Thema der Predigt lautet, Gottes Zorn gilt jedem. Wir werden heute sehen, wir haben tatsächlich ein Problem mit Gottes Zorn, aber anders als wir vielleicht denken. Wir werden uns jetzt mit dem Römerbrief beschäftigen, aus dem ersten Kapitel, einen Text gemeinsam lesen, und zwar Römer 1, 18 bis 32. Schon mal vorab, das ist jetzt nicht so der beliebteste Predigttext, aber er gehört nun mal zu Gottes Wort dazu. Ich lese aus Römer 1, 18 bis 32. Denn es wird offenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit der Schaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahingegeben, in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Begierde zueinander entbrannt, indem die Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht ziemt. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Verbreiter übler Nachrede, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Gottes Zorn gilt jedem, denn erstens, jeder ist schuldig. Die Verse 18 bis 23. Jeder ist schuldig. Man sagt, dass nirgendwo das Evangelium und die Gnade Gottes so gut sichtbar werden wie im Römerbrief. Das Evangelium bedeutet ja so viel wie Freudenbotschaft oder gute Nachricht. Und ab Vers 18 startet Paulus systematisch mit der Entfaltung dieser fröhlichen Botschaft. Und ist euch aufgefallen, wie Paulus das tut in Vers 18? Er beginnt mit Gottes Zorn. Die gute Nachricht beginnt mit einer schlechten Nachricht. Bevor wir uns mit Gottes Gnade befassen können, müssen wir erstmal über Gottes Zorn reden. Das Evangelium Gottes beginnt mit dem Zorn Gottes. Paulus sagt, dass Gott zornig ist. Wir denken, na klar, Gott ist zornig auf die ganz Bösen, auf die Mörder, auf die Vergewaltiger und so weiter. Klar, das stimmt. Natürlich ist Gott zornig auf diese Menschen. Aber unser Abschnitt zeigt ganz deutlich, dass Gott zornig ist auf uns alle. Gottes Zorn gilt jedem. Aber warum ist Gott eigentlich zornig auf uns? Der Text sagt, aufgrund der Gottlosigkeit und der Ungerechtigkeit von uns Menschen. Interessant ist hierbei die Parallele zu den 10 Geboten. Denn Gottlosigkeit bezieht sich wahrscheinlich auf die vertikale Ebene der 10 Gebote, also nach oben gehend, also auf die ersten 4 Gebote. Du sollst keine anderen Götter haben, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen, du sollst den Sabbat heiligen und so weiter. Und Ungerechtigkeit bezieht sich auf die horizontale Ebene der 10 Gebote, also auf die Gebote 5 bis 10. Du sollst nicht Ehe brechen, lügen, morden, stehlen und so weiter. Interessant ist auch, dass Jesus dann im Neuen Testament das Gesetz Gottes mit 2 Geboten zusammenfasst. Liebe Gott, die vertikale, und liebe deinen Nächsten, die horizontale Ebene. Und was machen wir Menschen? Wir leben gottlos und wir leben ungerecht. Damit brechen wir also die 10 Gebote und das Doppelgebot Jesu aus dem Neuen Testament. Wir tun also genau das Gegenteil von dem, was Gott von uns möchte. Und deswegen ist Gott zornig auf uns, das sagt uns die Schrift. Aber wir Menschen wollen nicht, dass Gott zornig ist. Gabriele Wittig, eine Sektiererin, schreibt in ihrem Buch »Mit Gott lebt sich's leichter« Folgendes. Mancher von uns glaubt, dass der Allmächtige zornig oder gar gekränkt sein könne. Es gibt keinen zornigen Gott. Wäre Gott zornig, wäre er unvollkommen. Gott ist ewige, allumfassende, alldurchströmende Liebe. Klingt gut, oder? Aber diese Aussage steht im krassen Widerspruch zur Heiligen Schrift. Ja, versteht mich nicht falsch, Gott ist Liebe, und zwar in Person, aber Gott ist auch zornig. Er ist beides gleichzeitig. Und ich vermute, dass die Gabriele Wittig ein falsches Verständnis von Gottes Zorn hat. Da müssen wir uns ja die Frage stellen, was bedeutet es denn, dass Gott zornig ist? Es bedeutet zuerst etwas anderes als den menschlichen Zorn. Gottes Zorn ist kein spontaner Wutausbruch, kein Jähzorn. Gott ist nicht irgendwie cholerisch angehaucht, der sofort ausrastet. Gott ist nicht aufbrausend. Wayne Grudem definiert Gottes Zorn so: Gottes Zorn bedeutet, dass er alle Sünde zutiefst hasst. Und weil wir gerade gesehen haben, dass wir alle Menschen sündigen, richtet sich Gottes Zorn gegen uns, gegen jeden, gegen dich und gegen mich. Jetzt könnte man aber fragen, ist das nicht ein bisschen ungerecht? Da gibt es doch ganz viele Menschen auf der Welt, die gar keine Ahnung von Gott haben. Wie sollen die denn wissen, was Gott möchte? Woher sollen sie wissen, wie sie leben sollen? Wie kann Gott auf solche Menschen böse sein, die nicht mal die Bibel haben? Paulus sagt in Vers 19, sie wissen es. Gott hat sich bereits offenbart, jedem Menschen. Er hat sich dazu entschlossen, in seiner Gnade, sich uns Menschen zu zeigen. Jeder Mensch kann Gott erkennen. Das ist doch erstaunlich, oder? Gott ist unsichtbar. Wir können Gott erkennen. Wie funktioniert das? Paulus erklärt es uns in Vers 20. Gott ist unsichtbar, aber in seiner Schöpfung wird Gott sichtbar. Die sichtbare Schöpfung, also das, was wir sehen, ist ein Hinweis auf den unsichtbaren Gott. Wenn man also die wunderbare Schöpfung anschaut, wenn man sich die Natur anschaut, muss man sich die Frage stellen, woher kommt das eigentlich? Wer ist der Urheber? Wer ist für diese Schönheit verantwortlich? Und es kann darauf nur eine Antwort geben. Hinter der wunderschönen Schöpfung steht ein kreativer, liebender und allmächtiger Gott. Jede Blume, jeder Sonnenaufgang, jedes Baby ist ein deutlicher Hinweis auf Gott. Es gab mal einen Atheisten, der gerne Bergsteigen ging. Und auf einer seiner Bergtouren rutscht er aus und er fällt einen Abhang hinunter. Doch er kann sich gerade noch so an einem abstehenden Ast festhalten. Da hängt er in der Luft über dem Abhang und in seiner Not macht er etwas Überraschendes. Er guckt um sich, schaut und schreit: Ist da jemand, der mir helfen kann? Und Gott antwortet. Gott sagt: Ja, ich. Ich kann dich retten, aber lass zuerst den Ast los. Der Atheist wartet einen Moment, schaut sich wieder um und ruft: Ist da noch jemand, der mir helfen kann? Atheisten lehnen Gott nicht aufgrund mangelnder Beweise ab, sondern aufgrund von mangelndem Verlangen, Gott zu kennen und Gott zu gehorchen. Sie wissen, dass es Gott gibt, aber sie wollen es nicht zugeben. Und deswegen verdient jeder Ungläubige Gottes Zorn. Wir lesen im Text auch, dass Paulus von Wahrnehmen, von der Schöpfung Wahrnehmen spricht. Und dieses Wahrnehmen ist ein kognitiver Vorgang, also etwas, was im Kopf passiert, wo man den Verstand ein bisschen benutzen muss. Es meint also so viel wie verstehen oder durch Nachdenken erfassen. Also das bloße Sehen, also einfach einen Baum sehen, reicht nicht aus. Man muss dann auch den nächsten Schritt machen und darüber nachdenken und dann wird man Gott darin erkennen. Und Paulus spitzt das danach zu und sagt, wer Gott in der Natur erkennen kann, der hat keine Ausrede. Es gibt keine Entschuldigung. Wir Menschen wissen genug. Gottes Zorn gilt jedem. Halten wir erstmal fest, wir sind verdammt, nicht weil wir etwas nicht wussten, sondern weil wir das, was wir wussten, abgelehnt haben. Gottes Zorn trifft Schuldige. Gottes Zorn ist gerechtfertigt. Während des Zweiten Weltkrieges gab es die sogenannten Big Three-Konferenzen mit Roosevelt, Churchill, Stalin. Also die Amerikaner, England und Russland trafen sich und mussten sich ein bisschen beraten, wie sie mit Hitler und so weiter umgehen. Und Roosevelt und Churchill versuchten Stalin von ihren militärischen Strategien zu überzeugen. Und wenn Stalin dann erklärte, warum er dem nicht zustimmen kann, dann sagten Churchill und Roosevelt: Das ist doch kein Grund für deine Ablehnung. Stalin antwortete dann mit einer Geschichte von zwei Arabern. Einer fragte den anderen: Kann ich mal dein Seil ausleihen? Der andere antwortete: Nein, kannst du nicht. Warum nicht? Ja, ich muss mein Kamel damit anbinden. Aber du hast doch gar kein Kamel. Ja, das weiß ich. Aber wenn du dein Seil nicht ausleihen willst, dann ist dir jede Ausrede recht. Also wir merken, wir Menschen sind nicht anders. Wir wollen nicht an Gott glauben. Wir wollen Gott nicht gehorchen. Und dann suchen wir nach Ausreden. Und dabei ist uns jede Ausrede recht. Doch Paulus sagt, vor Gott gibt es keine Ausreden. Und warum es keine Ausreden gibt, sehen wir in Vers 21. Wir Menschen kannten Gott. Sie haben ihn wahrgenommen. Sie wussten um seine Existenz. Aber dann haben sie die falsche Konsequenz gezogen. Sie haben Gott keine Ehre gebracht, haben ihm keinen Dank gebracht. Sie kennen Gott, aber sie anerkennen Gott nicht. Gottes Erkenntnis führt normalerweise zu Gottes Verherrlichung.
Aber der Mensch verweigert Gott die ihm gebührende Anbetung. Sie haben nachgedacht. Das war also nicht das Problem, aber sie sind zu der falschen Erkenntnis gekommen. Sie dachten auch, dass ihr Ergebnis besonders schlau sei, aber in Wahrheit, sagt uns Paulus, zeigt es nur ihre Dummheit. Und Gott reagiert darauf. Er verfinstert ihr unverständiges Herz. Und dann kam es zu einem folgenschweren Tausch. Weil der Mensch immer etwas anbeten muss, aber Gott nicht anbeten will, muss er etwas anderes anbeten. Das Objekt der Anbetung wird einfach ausgetauscht. Er verehrt nicht den herrlichen Gott, sondern irgendwelche Abbilder von Menschen und sogar von Tieren. Der Mensch möchte lieber ein vergängliches Geschöpf anbeten als den unvergänglichen Gott. Lieber das Geschöpf anstatt den Schöpfer. Und das passiert auch nicht aus Versehen oder wider besseres Wissen. Nein, es passiert willentlich und ganz bewusst. Gottes Zorn trifft uns alle und das vollkommen verdient. Also, warum gilt Gottes Zorn jedem? Warum sind wir Menschen schuldig? Erstens, wir haben das Wissen über Gott erhalten. Zweitens, wir haben das Wissen über Gott abgelehnt. Und drittens, wir haben das Wissen über Gott ersetzt. Was bedeutet der Text für diejenigen unter uns, die Jesus noch nicht nachfolgen? Ich möchte mich jetzt an diejenigen richten, die Jesus noch nicht kennen. Ich liebe die Bibel, weil sie so ehrlich ist. Sie schmiert uns keinen Honig um den Bart, sie schleimt sich nicht ein, sie sagt einfach die Wahrheit, so wie sie ist. Und wir wissen alle, Wahrheit kann manchmal wehtun, aber die Wahrheit ist notwendig. Wir haben gesehen, dass Gott zornig ist auf dich. Du hast Sünde in deinem Leben, Gottlosigkeit, Ungerechtigkeit, daher ist Gott zornig auf dich. Und du kennst Gott, aber du verweigerst Gott die Ehre. Das wird dazu führen, dass dich spätestens beim Endgericht Gottes Zorn treffen wird. Und das bedeutet, dass du die Ewigkeit in der Hölle verbringen wirst. Das sind keine guten Aussichten. Deshalb möchte ich dich einladen. Komm zu Jesus, bekenne Jesus als deinem Retter und deinem Herrn deine Schuld und bete Gott an und nicht dich selbst. Ja, Gott ist zornig, aber Gott ist langsam zum Zorn. Das sagt uns die Schrift immer wieder. Das heißt, Gott hat unglaublich viel Geduld, aber ich habe keine Ahnung, wie lange Gott noch geduldig ist. Und was bedeutet der Text für uns Christen, die an Jesus glauben, die ihm nachfolgen? Auch wenn Gott dir deine Sünde vergeben hat, heißt das nicht, dass Gott nicht mehr zornig ist, wenn du sündigst. Jede deiner Sünden macht Gott zornig, macht ihn traurig, macht ihn aber auch zornig. Gott ist heilig, Gott ist gerecht, er kann keine Sünde tolerieren. Für diese Sünde hat er doch seinen Sohn geopfert. Sünde ist kein Kavaliersdelikt. Deine Sünde, egal ob Lüge, Lästerei, Geiz, Neid, Ehebruch und so weiter, provoziert den Zorn des allmächtigen Gottes. Und ich glaube, weil wir Sünde in unserem Leben tolerieren, kommen so viele von uns im geistlichen Leben einfach nicht mehr voran. Weil wir denken, Sünde ist nicht so schlimm, kann irgendwo nebenbei mit herlaufen und wir kommen geistlich überhaupt nicht auf die Beine, weil wir in unserer Sünde verharren. Und zweitens, Gott ist Gott und er verdient unseren Dank. Ein Kritikpunkt im Text war ja, dass Gott nicht das Lob und den Dank erhält, der ihm zusteht. Wie können wir Gott Danke sagen? Eine gute Möglichkeit ist zum Beispiel das Erntedankfest, tatsächlich. Oder das Gebet vor den Mahlzeiten. Das sind gute Traditionen, um uns daran zu erinnern, dass alles, was wir haben, von Gott kommt. Einfach Gott immer Danke zu sagen für all das Gute, das wir haben, für den Sonnenaufgang, den wir vielleicht morgens sehen, wenn wir zur Arbeit fahren, für das funktionierende Auto, in dem wir dann wahrscheinlich sitzen, für die Rente, für die Gesundheit, für die Kinder und so weiter. Einfach für alles können wir Gott und sollen wir Gott Danke sagen. Es gibt aber noch eine dritte Komponente. Lass mich dir mal eine Frage stellen. Was, und das ist so eine der häufigsten Fragen, die man sich so stellt, was passiert eigentlich mit einem unschuldigen Menschen, der irgendwo
im afrikanischen Dschungel lebt und noch nie von Jesus gehört hat. Habt ihr euch die Frage schon mal gestellt? Was passiert mit dem eigentlich am Ende? Meine Antwort lautet, dieser Mensch kommt sicher in den Himmel. Der unschuldige Mensch aus Afrika kommt in den Himmel, weil er keinen Retter braucht. Er braucht das Evangelium nicht. Bevor er mich steinigt, es gibt noch ein großes Aber. Es gibt diesen unschuldigen Menschen nicht. Weder in Afrika, noch in Deutschland, noch sonst irgendwo. Die Frage ist falsch gestellt. Es gibt keinen unschuldigen Menschen. Alle Menschen sind schuldig. Das macht der Römerbrief in den ersten drei Kapiteln mehr als deutlich. Niemand ist unschuldig. Wie lösen wir jetzt das Problem mit dem unerreichten Menschen aus Afrika? Was passiert nun mit dem? Dabei müssen wir drei Dinge beachten. Erstens, jeder Mensch ist schuldig vor Gott, also auch diejenigen, die nie von Gott gehört haben. Alle Menschen. Zweitens, niemand wird ohne Jesus gerettet. Die Bibel macht es deutlich. Es gibt nur einen Weg zum Vater und der heißt Jesus Christus. Der persönliche Glaube an Jesus Christus ist notwendig für jeden Menschen, um in den Himmel zu kommen. Drittens, jeder hat Wissen über Gott erhalten. Durch die Schöpfung, wir haben es gerade gehört, gelesen, kann jeder Mensch Gott erkennen. Und dieses Wissen reicht aus, um verdammt zu werden. Ich denke, das sind keine guten Aussichten für diesen unerreichten Menschen, oder? Was glaubt ihr? Wie möchte Gott diesen Menschen nun in den Himmel kriegen? Wie möchte Gott diesen Menschen mit dem Evangelium erreichen? Ihr ahnt es. Durch uns. Durch dich und durch mich. Wir Christen sind dazu berufen, allen Menschen dieser Erde das Evangelium von Jesus erzählen. Gott hat keinen Plan B. Er hat sich dafür entschieden, dass er die Gemeinde dafür benutzen möchte, das Evangelium auszubreiten. Und wenn wir die Apostelgeschichte anschauen, gibt es keinen Menschen, der durch irgendwie, keine Ahnung, durch irgendetwas Externes zum Glauben kommt, sondern immer durch einen Menschen. Gott benutzt auch mal Visionen und Träume, aber letzten Endes braucht es immer einen Menschen, der das Ganze dann erklärt und das Wort Gottes, um den Menschen zu überführen. Das heißt, der Unschuldige, Unerreichte in Afrika braucht die Bibel, braucht das Evangelium und er braucht dafür uns. Er braucht jemanden, der es ihm erzählt. Lass mich mal dir die Frage stellen, was genau tust du, damit dieser Auftrag, dieser Missionsbefehl, den Jesus ganz am Ende seines Lebens auf der Erde gegeben hat, dass der erfüllt wird. Manche Theologen sagen, Mission ist die einzige Daseinsberechtigung für die christliche Gemeinde. Das heißt, dass wir hier noch sind, hat den einzigen Grund, dass wir es den Menschen erzählen, die noch nicht von Jesus wissen. Andernfalls könnte Gott uns doch einfach alle zu sich holen. Macht er aber nicht, weil er die ganze Menschheit erreichen möchte. Deswegen die Frage an dich, was tust du dafür, dass der Unerreichte, der ohne Jesus in die Hölle taumelt, von Jesus erfährt? Du solltest mindestens beten und mindestens geben, viel geben. Aber vielleicht sollten wir uns alle mal die Frage stellen, warum gehen wir eigentlich nicht? Nun, die Frage stelle ich auch an mich, stelle ich an uns. Kann es sein, dass wir diese Frage viel zu oft zu vorschnell beantworten? Mein Haus, meine Familie, meine Arbeit, ich? Nein, das kann Gott doch nicht gemeint haben. Warum gehen wir eigentlich nicht? Römer 1 fordert Ungläubige auf, sich endlich zu bekehren. Und Römer 1 fordert Gläubige auf, sich endlich zu bewegen. Gottes Zorn gilt jedem. Zweitens, weshalb Gott jeden straft, die Verse 24 bis 32. Paulus sagt uns zu Beginn, dass wir alle unter Gottes Zorn stehen, dass wir alle schuldig sind. Was bedeutet das jetzt für uns Menschen? Gottes Zorn
führt zu Gottes Strafe. Wir haben schon gesehen, dass Gott am Ende alle Menschen richten wird. Wer nicht an Gott glaubt, wird bestraft, indem er in die Hölle geworfen wird. Das ist traurige Wahrheit. Aber Gottes Strafe kommt nicht nur am Ende der Zeit, irgendwann, sondern Gottes Strafe offenbart sich auch schon jetzt, in der Gegenwart. Und dieses Gericht überrascht ein wenig, denn Gott straft, indem er nichts tut. Gott lässt den Menschen machen. Der Mensch möchte Gott nicht anbeten, er möchte lieber sein eigener Herr sein, das tun, was er möchte. Er möchte bewusst sündigen und Gott sagt, okay, mach, was du willst. Aber trag dann bitte auch die Konsequenzen. Das ist mein Gericht für dich. Und Sünde führt immer zu schlimmen Katastrophen. Der Preis der Sünde ist unfassbar hoch. Wir lesen dreimal in unserem Text, dass der Mensch etwas vertauscht hat oder verwandelt hat. Er hat die Herrlichkeit Gottes vertauscht mit Götzenbildern, Vers 23. Er hat Gottes Wahrheit mit der Lüge vertauscht, Vers 25. Und er hat den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen vertauscht, Vers 26. Paulus benutzt hier dreimal extra das gleiche Wort, um zu zeigen, dass der Mensch eine falsche Anbetung hat, ein falsches Denken hat und ein falsches Verhalten hat. Und auch hier sehen wir wieder dieses Prinzip, das sich durch die Schrift zieht. Falsche Dogmatik führt zur falschen Ethik. Oder einfacher ausgedrückt, wer nicht richtig glaubt, kann auch nicht richtig leben. Und deswegen ist Theologie auch so wichtig. Wir müssen ja wissen, an welchen Gott wir glauben, um überhaupt richtig leben zu können. Also wir müssen richtig glauben, um richtig leben zu können. Und mich erinnert dieser Tausch hier von uns Menschen ein bisschen an das Märchen von Hans im Glück. Hans im Glück erhält einen wertvollen Goldklumpen als Bezahlung für seine harte Arbeit. Er möchte sich dann auf die Reise machen zu seiner geliebten Mutter und er reist voller Freude nach Hause mit seinem Goldklumpen. Nach einer Zeit merkt er aber, das Ding ist ganz schön schwer und es stört so bei der Reise. Er muss zu Fuß gehen, hat einen weiten Weg vor sich und daher tauscht er unterwegs den Goldklumpen gegen ein Pferd, weil er reiten möchte. Dann geht das Ganze schneller, dieser Goldklumpen, und er reitet auf seinem Pferd und ist fröhlich dabei, er reitet los. Irgendwann trifft er eine Kuh und er denkt sich, ich könnte ja das Pferd tauschen mit der Kuh, dann könnte ich die Kuh schlachten, die Kuh schmeckt mir besser und dann könnte ich noch Milch trinken und so weiter. Ich nehme die Kuh anstelle des Pferdes. Danach tauscht er die Kuh gegen ein Schwein, weil er unterwegs dann lieber doch ein Schweinesteak essen möchte. Dann tauscht er das Schwein gegen eine Gans und diese dann letztendlich gegen einen Schleifstein, weil ihm jemand versprochen hatte, dass er damit ganz viel Geld machen könnte. Und am Ende seiner Reise macht er eine Pause, setzt sich hin, legt diesen Schleifstein auf den Brunnen und zack ist der Stein verschwunden. Er ist in den Brunnen gefallen. Und Hans im Glück hat nichts mehr. Am Anfang hatte er einen wertvollen Goldklumpen, am Ende hat er nichts mehr. Von jedem Tausch hat er sich ja was Besseres versprochen. Er dachte nicht, dass es schlimmer wird, er dachte, es wird besser. Aber am Ende oder nach jedem Tausch hatte er mehr verloren, sodass er am Ende gar nichts mehr hatte und mittellos dastand. Nun, im Märchen ist es sogar noch so, dass er immer noch zufrieden ist. Also für den Hans war das gar nicht so schlimm, aber für uns Menschen ist das ein sehr, sehr schlechtes Tauschgeschäft. Wir Menschen sind genau wie Hans im Glück. Wir erhoffen uns viel von unserer Tauscherei. Wir sind ja ganz fröhlich am Vertauschen. Paulus zeigt es uns, mindestens drei Sachen haben wir ausgetauscht. Und wir merken gar nicht, dass wir dadurch immer weiter bergab gehen und uns in den Ruin wirtschaften und am Ende mittellos dastehen. Wie reagiert jetzt Gott auf diesen dreifachen Tausch, den Austausch von uns Menschen mit einem dreifachen Dahingegeben? Dieses Wort kommt so aus der Gerichtssprache, dass man also jemanden zum Gericht bringt und ihm der Bestrafung preisgibt. Also Gott überlässt den Menschen seinem selbstgewählten Schicksal. Konkret heißt es im Text, er hat sie dahingegeben in den Begierden ihres Herzens, Vers 24. Er hat sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften, Vers 26. Und er hat sie dahingegeben in einen verworfenen Sinn, Vers 28. Das Austauschen und das Dahingeben erfolgt immer im Wechsel. Paulus benutzt hier bewusst die gleichen Worte, um dieses Wechselspiel aufzuzeigen. Der Mensch vertauscht ständig etwas und Gott straft ihn, indem er ihn
machen lässt. Was passiert, wenn Gott jemanden machen lässt? Lass mich das mal illustrieren. In meiner Hand halte ich einen Becher, den ich schon in meiner Kindheit entleert habe. Also der existiert schon bestimmt 20 Jahre bei uns, bei meinen Eltern jedenfalls. Das ist also ein ganz normaler Becher. Was passiert, wenn ich diesen Becher fallen lasse? Wenn ich ihn also sich selbst überlasse? Durch meine Kraft halte ich ihn jetzt fest. Was passiert, wenn ich ihn sich selbst überlasse? Wohin geht seine Reise? Nach oben oder nach unten? Die meisten von euch werden es wissen, der Becher wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf den Boden fallen, weil es eine Kraft gibt, die ihn runterzieht, die sogenannte Schwerkraft. Und genauso ist es bei uns. Wenn Gott uns loslässt, wenn Gott uns machen lässt, geht unser Weg abwärts, nicht aufwärts. Es gibt eine Kraft, die uns runterzieht, die sogenannte Sünde. Und die Sünde richtet uns so lange zugrunde, bis es irgendwann zum großen Knall kommt. In Vers 24 lässt Gott sie in ihrer sexuellen Zügellosigkeit, wodurch sie ihre Leiber schänden. Wahrscheinlich bezieht sich Paulus hier auf heterosexuelle Unreinheit, also sexuelle Praktiken zwischen Mann und Frau, die aber nicht biblisch sind, zum Beispiel Ehebruch, Hurerei, Prostitution. Und in Vers 25 beschreibt Paulus dann wieder den Menschen, was er tut. Er verehrt nicht den Schöpfer, sondern Geschöpfe. Er betet den Falschen an, er pervertiert also die Anbetung. Und als Strafe dafür gibt Gott ihn wieder dahin, nämlich in seine schändlichen Leidenschaften. Der Mensch kommt dadurch zu einer pervertierten Sexualität. Paulus meint hier konkret die Homosexualität, also die gleichgeschlechtliche Liebe. Er beginnt in Vers 26 mit den Frauen, also mit lesbischen Beziehungen. Und er sagt, die Frauen haben den natürlichen Verkehr mit dem widernatürlichen Verkehr vertauscht, verwandelt. Vers 27 lesen wir, dass die Männer das Gleiche tun. Auch sie haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gott hat die Sexualität erfunden. Gott hat sie eingesetzt und den Menschen als Geschenk gegeben, aber Gott hat auch gewisse Regeln, einen gewissen Rahmen vorgegeben. Sexualität ist reserviert für einen Mann und eine Frau innerhalb einer liebevollen Ehe, die lebenslänglich gilt. Und was macht der Mensch? Er verdreht es, er pervertiert es. Frauen heiraten Frauen, Männer heiraten Männer. Paulus sagt hier unmissverständlich an dieser Stelle, auch in anderen und auch aus dem Alten Testament wird es sehr deutlich, ausgelebte Homosexualität ist Sünde und nicht zu tolerieren. Ihr wisst es so gut wie ich, so ein Satz birgt viel Sprengstoff in sich, in unserer Gesellschaft. Aber wer sich zur Bibel bekennt, kann nichts anderes weitergeben als das, was ich gerade formuliert habe. Dabei ist es allerdings wichtig auch zu betonen, dass die Bibel, also in der Schrift, immer nur die homosexuelle Praxis verbietet, aber niemals die homosexuelle Neigung. Paulus geht jetzt hier gar nicht darauf ein, aber man muss das schon voneinander trennen. Und ihr wisst es, im Jahr 2018 ist dieses Thema sehr, sehr umstritten. 2017 hat der Bundestag beschlossen, dass homosexuelle Paare standesamtlich heiraten dürfen, dass sie also der Ehe von Mann und Frau gleichgestellt werden. Also die Ehe ist nicht mehr definiert als Mann und Frau, sondern auch Mann und Mann und Mann und Frau. Und in vielen Kirchen, die waren da leider sogar ein bisschen schneller als der Gesetzgeber, werden sie schon seit ein paar Jahren feierlich getraut. Es gibt auch mittlerweile sogar, also schon länger, homosexuelle Pastoren, die dann gemeinsam im Pfarrhaus leben. All das widerspricht dem biblischen Gebot in krasser Form. Und deswegen, weil die Schrift uns genau das Gegenteil sagt, werden wir weiter unsere Stimme dagegen erheben, auch wenn unsere Gesellschaft das für rückschrittig hält. Und wir werden dafür ja weiter einstehen. Homosexualität ist also sowohl der Grund für Gottes Gericht als auch das Ergebnis seines Gerichts. Sie ist vielleicht auch seine Vergeltung für das Abirren des Menschen von der Wahrheit.
Der Mensch betet den falschen Gott an und Gott lässt ihn in Homosexualität fallen. Den Lohn dafür erfährt er am eigenen Leib. Der Spiegel titelte am 16.11.2018, also vor 6 Wochen circa: Seit Jahren steigt die Zahl der Syphilis-Infektionen in Deutschland. Vor allem homosexuelle Männer in Großstädten sind betroffen. Nun, Syphilis ist eine Geschlechtskrankheit, die hauptsächlich durch unbiblische Sexualpraktiken entsteht und weitergegeben wird. Das ist womöglich eine Strafe Gottes für Homosexualität. Oder nehmen wir AIDS. Auch diese Krankheit, habe ich nachgelesen, breitet sich unter schwulen Männern am schnellsten aus. Die meisten infizierten Menschen mit AIDS sind homosexuell. Warum ist das so? Weil homosexuell widernatürlich ist, weil sie zerstörerisch ist. Und wer Gottes Gebote missachtet, der braucht sich nicht nur in diesem Fall nicht wundern, wenn er schlimme Konsequenzen erleben muss, auch schon hier auf der Erde. Wir sehen dann in Vers 28, dass die Menschen sich Gedanken gemacht haben. Sie sind nach gründlicher Überlegung zu einem Ergebnis gekommen, nämlich Gott nicht anzuerkennen. Sie meinten, ganz besonders schlau gewesen zu sein, indem sie Gott nicht anbeten. Nö, Gott brauchen wir nicht. Und Gott reagiert auch auf diesen Austausch. Er gibt sie ihrem unbrauchbaren Verstand hin. Er überlässt sie einem falschen Denken, das dann wieder falsches Handeln zur Folge hat. In ihrem Denken, also im Kopf, kommen sie zu keinem vernünftigen Urteil mehr. Es geht nicht mehr. Und daher müssen sie falsche Dinge tun. Das ist die logische Konsequenz. Und von Vers 29 bis Vers 31 führt Paulus dann aus, was er mit diesen sündigen Taten meint. Es folgt eine sehr lange Liste, ein sogenannter Lasterkatalog, in dem Paulus 21 Sünden aufzählt, die uns Menschen charakterisieren. Und diese Liste zeigt die totale Verderbtheit des Menschen. Wenn man sich die Liste anschaut, fällt auf, dass sexuelle Sünden fehlen, die Paulus ja normalerweise auch erwähnt, aber vermutlich hat er das jetzt nicht mehr erwähnt, weil er ja gerade eben schon ausführlich darüber gesprochen hat. Und es fällt auf, dass 20 der 21 Sünden sozialer Natur sind, also so zwischenmenschliche Bereiche betreffen. Der Bereich, der so direkt Gott betrifft, fehlt auch. Aber auch das hat Paulus ja vorher schon behandelt, weil es ja immer um die Anbetung schon vorher ging. Also ganz viele soziale Sünden, die innerhalb der Menschheit sozusagen passieren. Was tun die Menschen, die Gott nicht kennen wollen? Wodurch zeichnen sie sich aus? 29a sagt, sie sind erfüllt mit 4 Sünden. Mit jeder Art von Ungerechtigkeit, jeder Art von Bosheit, jeder Art von Habgier, jeder Art von Schlechtigkeit. 29b, sie sind voll von 5 Dingen, nämlich von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Im Vers 30 kommen dann 4 weitere Sündenpaare. Sie sind Verbreiter übler Nachrede und verleumderisch. Sie hassen Gott und sind Gewalttätige. Sie sind arrogant und Prahler. Sie sind Erfinder böser Dinge und ihren Eltern ungehorsam. Vers 31, sie sind unbelehrbar, unzuverlässig, lieblos und unbarmherzig. Eine Liste des Grauens, eine Liste des Menschen. Wenn man eine Maschine hat, um etwas zu produzieren, ich rede jetzt von etwas, von dem ich keine Ahnung habe, aber ich glaube, es ist ungefähr so. Wenn man etwas produzieren möchte und eine Maschine hat, dann ist es sehr entscheidend, wie man diese Maschine programmiert. Also alles hängt ja davon ab, wie die Maschine eingestellt ist. Ist sie richtig programmiert? Denkt sie richtig? Kommt am Ende auch meistens das richtige Werkzeug raus oder das richtige Produkt, was auch immer. Aber wenn sie falsch programmiert ist, wenn der Einsteller da was Falsches gemacht hat, also wenn die Maschine falsch denkt, dann kommt auch am Ende was Falsches raus. Dann passt das Werkzeug, dann passt das Produkt vorne und hinten nicht mehr. Was man oben eintippt, kommt auch unten raus. Das ist ein einfaches und ein logisches Prinzip. Genauso ist es bei uns Menschen. Wer falsch denkt, der handelt falsch. Wenn wir denken, wir können ohne Gott leben, dann werden wir früher oder später ein komplett sündiges Leben führen. Am Anfang kann es vielleicht sein, dass du noch so ziemlich fromm lebst, weil du vielleicht christlich sozialisiert bist und man kann dich gar nicht so unterscheiden, ob du jetzt ein Christ bist oder ein Nicht-Christ, weil du gut lebst. Aber wenn du dich von Gott entfernst und bewusst sagst, nein, ich möchte dich nicht anbeten, dann wird es dabei nicht bleiben,
sondern es wird immer schlimmer werden. Es geht abwärts. Und die Sünde wird dich fertig machen. Paulus zeigt uns, wie ein Leben aussieht, das Gott nicht anerkennen will. Da ist lauter Dunkelheit, da ist Finsternis, und das auch auf die ewige Verdammnis hinsteuert. Die Bibel sagt uns ganz klar, der Mensch ist nicht gut. Der Mensch ist böse, in seinem Innersten ist er komplett verdorben. Vers 32, unser letzter Vers, schließt dann diese fürchterliche Beschreibung ab. Die Menschen tun all dies nicht im Unwissen. Sie wissen genau, dass es falsch ist. Sie kennen Gottes Rechtsforderungen. Sie kennen seine Gebote. Sie wissen sogar, welche Strafe folgt, wenn sie das tun. Nämlich der Tod. Sie wissen es, aber es ist ihnen egal. Der Mensch ignoriert Gott, er lehnt ihn ab, er möchte das Böse tun. Und die griechische Zeitform zeigt, dass es sich um ein dauerhaftes Sündigen handelt. Also nicht ein einmaliges, sondern etwas, was ständig gemacht wird. Der Mensch möchte in seiner Sünde bleiben. Doch auch das ist noch nicht alles. Er freut sich auch, wenn andere Böses tun, wenn andere ebenfalls mitmachen. Es heißt wörtlich, er spendet anderen Beifall. Er klatscht, wenn andere sündigen. Er klatscht vor Freude über die Sünde anderer. Und das ist der traurige Höhepunkt der Beschreibung. Dostojewski hat vollkommen recht, wenn er schreibt, wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt. Und wir Menschen bestätigen diese Behauptung mit unserem Leben. Wir leben in der Tat gottlos. Gott ist also zornig wegen der Sünde der Menschen und er bestraft sie, indem er sie machen lässt. Indem er sie immer tiefer in die Sünde versinken lässt. Und so sieht Gottes Gericht in der Gegenwart aus. Aber das ist auch nur ein Vorgeschmack auf das Gericht, was auf das endgültige Gericht, was in der Zukunft auf all diejenigen wartet, die nicht an Jesus glauben, die ihre Sünde nicht bekannt haben, die Gott nicht angebetet haben. Es ist nur ein Vorgeschmack. Und wenn du Gott ignorieren möchtest, dann ist das dein gutes Recht. Du hast die Wahl, aber an der Stelle möchte ich auch eine Warnung hinterher schicken. Bedenke bitte vorher die Kosten. Wenn du ohne Gott leben willst, geht dein Leben bergab. Es kann vielleicht sein, dass es mit Sicherheit auch Höhen gibt in deinem Leben, aber langfristig gesehen geht dein Leben bergab und spätestens bei deinem Tod warten auf dich schlimme Konsequenzen. Sünde hat immer schlimme Konsequenzen und Gott lässt uns sogar, haben wir gesehen, weiter sündigen. Das ist sogar seine Strafe. Und irgendwann einmal beim großen Weltgericht, Offenbarung 20 nachzulesen, wird dich Gott dafür persönlich zur Rechenschaft ziehen. Wir haben gesehen, Gottes Zorn gilt jedem. Ohne Ausnahme, weil wir alle sündig sind. Gottes Zorn zeigt sich dann in seiner Strafe. Er überlässt den Menschen seiner Sünde. Doch dabei muss es nicht bleiben. Ich weiß, es war nicht so die einfachste Botschaft heute, aber es muss nicht dabei bleiben. Denn an einem Freitag vor circa 2000 Jahren kam jemand der war schon auf dieser Erde, aber er erklärte sich freiwillig bereit, die Strafe aller Menschen zu tragen. Und dieser jemand heißt Jesus Christus. Jesus Christus ließ sich an ein Kreuz nageln und in diesem Moment wurde der gesamte heilige Zorn Gottes und sein Hass auf Sünde und Sünder, der seit der Erschaffung der Welt aufgehäuft wurde, über Jesus ausgegossen. Gottes Zorn wurde am Kreuz von Golgatha gestillt. Golgatha ist ein Zeichen von Gottes Liebe. Golgatha ist aber auch ein Zeichen von Gottes Zorn. Und etwas weiter im Römerbrief heißt es im Kapitel 5, Vers 9, vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Es gibt Rettung von dem Zorn. Jesus hat den Preis bezahlt. Er hat die Strafe getragen, die du hättest tragen müssen. Er hat Gottes Zorn auf sich genommen, damit er dich nicht trifft. Was jetzt? die einzig angemessene Reaktion darauf: Nimm das Geschenk an und sag Gott Danke. Und erzähl dann so vielen Menschen, wie es irgendwie nur geht, von diesem unfassbaren Gott. Amen.